Ich möchte uns als Hinführung zur Predigt einen Text lesen, 2. Timotheus 2, von Vers 8. Halte im Gedächtnis Jesus Christus, auferweckt aus den Toten, aus dem Samen Davids, nach meinem Evangelium. Indem ich Leid ertrage, bis zu Fesseln, wie ein Übeltäter, aber das Wort Gottes ist nicht gebunden. Deswegen erdulde ich alles, um der Auserwählten willen, damit auch sie die Rettung, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit erlangen. Das Wort ist gewiss, denn wenn wir mitgestorben sind, werden wir auch mitleben. Wenn wir ausharren, werden wir auch mitherrschen. Wenn wir verleugnen, wird er auch uns verleugnen. Wenn wir untreu sind, so bleibt er treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Dies bringe in Erinnerung, indem du eindringlich vor Gott bezeugst. Man soll nicht Wortstreit führen, was zu nichts nütze, sondern zum Verderben der Zuhörer ist. Strebe danach, dich Gott bewährt zur Verfügung zu stellen, als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit in gerade Richtung schneidet. Soweit. Warum duldet der Paulus alles? Er duldet es um der Auserwählten willen. Wir wissen, dass Gott sich eine bestimmte Zahl vorgenommen hat, die er beruft und rufen will. Aber wie will er die rufen, wenn das Wort Gottes verfälscht ist? Und deswegen leidet eigentlich bis heute jeder, der genau in dem Sinne, wie ich es vorgelesen habe, lebt. Sind nicht die großen Massen, wird von anderen ausgegrenzt. Und mir scheint, dass wir immer weniger werden, die das Wort Gottes wirklich in Wahrheit verkünden wollen und daran auch ein Stück leiden. Von daher freue ich mich, dass der Siegfried da ist, der angetreten ist, das Wahrheit in Wahrheit zu sagen. Und wenn wir uns persönlich ein bisschen jetzt plaudern würden, hätte er die Ausgrenzung auch zu berichten, die er erlebt hat, um des Wortes Gottes willen. Das geht gar nicht anders. Mir scheint es so, es ist ein Zeugnis geworden, schon seit vielen, vielen Jahrhundert Jahren, dass zu Wort der Wahrheit sagen, auch die Ausgrenzung gehört der Masse. Ja, umso schöner ist es, dass der Herr uns zusammengestellt hat. Umso schöner ist, dass wir das Wort betrachten können. Und so freue ich mich, dass du eindringlich das Wort Gottes bezeugst und in Erinnerung bringst, auch heute Morgen für uns.
Ja, und ich möchte zur Predigt einen Text vorlesen aus dem Philipperbrief, Kapitel 1, Abvers 12. Ich lasse euch aber wissen, liebe Brüder, wie es um mich steht, dass ich nur mehr zur Förderung des Evangeliums geraten. Denn das ist meine Fesseln für Christus trage, das ist im ganzen Prätorium und bei allen anderen offenbar geworden. Und die meisten Brüder in dem Herrn haben durch meine Gefangenschaft Zuversicht gewonnen und sind umso kühner geworden, das Wort zu reden ohne Scheu. Einige zwar predigen Christus aus Neid und Streitsucht, einige aber auch in guter Absicht. Diese aus Liebe, denn sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums hier liege. Jene aber verkündigen Christus aus Eigennutz und nicht lauter, denn sie möchten mir Trübsal bereiten in meiner Gefangenschaft. Was tut's aber, wenn nur Christus verkündigt wird auf jede Weise, es geschehe zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich darüber. Aber ich werde mich auch weiterhin freuen, denn ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen wird, durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. Wie ich sehnlich warte und hoffe, dass ich in keinem Stück zuschanden werde, sondern dass frei und offen, wie alle Zeit, so auch jetzt Christus verherrlicht werde an meinem Leibe, es sei durch Leben oder durch Tod. Und dann dieser Satz hier von Paulus, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Ja. Ich habe das überschrieben mit dem Thema, Umstände können das Evangelium nicht aufhalten. Umstände können das Evangelium nicht aufhalten. Wir haben jetzt ja ungefähr über 2000 Jahre dass das Evangelium in dieser Welt verkündigt wird. Und wir wissen, dass so manches passiert ist in der Geschichte und dass es immer wieder Zeiten gab, wo man versuchte, das Evangelium in besonderer Weise zu hindern oder aufzuhalten oder sogar zu vernichten. Und darunter haben dann auch, muss man sagen, eben die Christen sehr stark gelitten. Und jeder erfährt das irgendwie anders in seinem Leben. Und je nachdem, in welchem Land du lebst, wirkt sich das ja auch anders auf dein Leben aus. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir in dieser heutigen Zeit das Evangelium den Menschen noch weiter sagen, auch wenn es nicht einfach ist. Es wird nie einfach sein, aber es wird manchmal auch schwerer werden. Das muss man sich vor Augen halten. Und hier haben wir also einen Bericht aus dem Gefängnis. Ich gehe ja mit einem Team jeden Montag ins Gefängnis, in die JVA Wittlich. Ihr habt das Gefängnis ja auch nicht weit. Also, wenn von euch mal einer was Straftätliches begeht, ne, da brauchen die gar nicht zu fahren, kann man zu Fuß hinlaufen. Aber da wollen wir natürlich nicht rein. Und wir besuchen die Strafgefangenen und bieten ihnen eine Gruppenstunde an. Und über alles Mögliche kommen wir dann mit diesen Gefangenen ins Gespräch. Über ihre persönlichen Lebenssituationen, über Gott, über Jesus, über die Bibel. Das ist uns einfach wichtig. Es ist uns wichtig, dass sie das Evangelium kennenlernen, obwohl sie vielleicht gar nicht das Evangelium hören wollen. Aber das Evangelium wird nicht immer gewollt. Aber es soll in die Situation der Menschen doch irgendwie hineinkommen. Aber wichtig ist, dass Menschen Jesus kennenlernen. Neulich sagte ein Gefangener, ich habe in meinem Leben nichts anderes gelernt als klauen. Der sitzt also schon unwahrscheinlich mehrfach drin, schon wieder über längere Zeit. Und ich wäre draußen nie auf die Idee gekommen, dass ich mich da mit dem Glauben und mit Jesus oder so beschäftige. Und jetzt sitze ich hier mit euch und lese die Bibel. Und er sagte auch, ich habe es verdient, er hat es verdient, sagt er, dass er sitzt, weil er hat ja eben, ja, er hatte eben geklaut. Er hatte eben gegen das Gesetz verstoßen. Hier im Philipperbrief wird ein Gefangener im Gefängnis beschrieben. Es ist Paulus. Und da sieht man einen Apostel im Gefängnis. Ein Apostel im Gefängnis. Er war gefangen, nicht weil er geklaut hatte. Nein, sondern weil er an Jesus Christus glaubte. Und weil er diesen Jesus, der in seinem Leben so wichtig geworden war, verkündigte, predigte, auf unterschiedliche Art und Weise, überall, wo sich die Möglichkeiten geboten haben. Und diese gute Nachricht, die Gott den Menschen mitteilen will, wurde Paulus zum Verhängnis. Diese gute Nachricht, dass Jesus Menschen retten will, dass sie durch Jesus in Gemeinschaft mit Gott kommen und dass Jesus ihnen das ewige Leben gibt. Dass Jesus der einzige Weg ist, ne, dieses ist in der heutigen Zeit, stößt sehr stark auf Widerstand. Also man merkt das immer wieder in Gesprächen. Es ist alles erlaubt. Ne? Du darfst auch das glauben, du darfst alles glauben. Aber sag nicht, Jesus ist der einzige Weg zum Vater. Und weil Paulus das predigte und weil es seine Leidenschaft war, Menschen für ein Leben mit Jesus zu gewinnen, sollte er sich dafür verantworten müssen. Das wird aus diesem Text deutlich. In der Apostelgeschichte lesen wir in Kapitel 28, Paulus aber blieb zwei volle Jahre in seiner eigenen Wohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen, predigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit allem Freimut ungehindert. Das ist dann einige Zeit später, dass Paulus praktisch, können wir in der Apostelgeschichte nachlesen, also eine längere Geschichte, dann dort in Rom im Gefängnis festgehalten wurde. Das Interessante war, Wir lesen das auch in diesem Kapitel dort, Apostelgeschichte 28, dass Paulus in seiner eigenen Wohnung erstmal leben durfte. In seiner eigenen Wohnung. Und ihm sollte ja der Prozess gemacht werden. Und bei manchen Gefangenen war das durchaus üblich, wenn die nicht so gefährlich waren. Das waren Verfahren, wo man sagte, ja gut, die können eine eigene Wohnung haben. Aber was eben bei diesem Paulus war, er wurde von einem Soldaten bewacht. Das heißt, die haben sich dann immer wieder abgewechselt. Wurde er bewacht, damit er ja nicht irgendwie flüchten konnte und er durfte sein Haus nicht verlassen. Paulus wartet also auf seinen Prozess. Und was macht man, wenn man wartet? Wir erleben das so in der JVA in Wittlich, in der Eifel. Die Gefangenen, die sitzen da und warten auch manchmal auf ihren Prozess, weil dann noch irgendein Verfahren offen ist. Und manche, die machen nichts, manche, die ärgern sich, manche schimpfen. Und manche fangen auf einmal an, sich mit ihrem Leben zu beschäftigen. Und was macht Paulus? Er dreht nicht Däumchen, sondern er tut diese scheinbar nutzlose Zeit nutzen. Und sie ist nicht für ihn nutzlos. Es ist für ihn wichtig, dass er diese Zeit nutzt für das, was Gott diesen Menschen, mit denen er jetzt zu tun hat, sagen möchte. Er sah selbst diese Umstände, diese widrigen Umstände als eine Führung Gottes an. Und er hat ja so manches erlebt. Wenn man die Geschichte von Paulus mal liest und wo er auch mal beschreibt, was er alles miterlebt hat und was ihm alles angetan wurde, und was manchmal auch durch äußere Umstände passiert ist und Schiffbruch erlitten und Gestein, was weiß ich alles. Ne? Also das war schon gewaltig, was dieser Paulus alles hat über sich ergehen lassen, bis er jetzt hier gefangen war. Er nutzte diese Zeit für das Evangelium. Obwohl er ein Gefangener war, das ist auch sehr interessant, wie Gott das manchmal macht, hatte er alle Freiheiten dort. Er konnte also gewissermaßen Menschen zu sich kommen lassen, Menschen kamen zu ihm und erklärte ihnen das Evangelium. Es waren anfangs Juden, die zu ihm kamen. Anhand der alttestamentlichen Schriften hat er ihnen erklärt, wer Jesus Christus überhaupt ist. Und Gott hat diese Gelegenheiten geschenkt, was ich sehr interessant finde. Und dann wurde Paulus verlegt. Da der Prozess immer näher rückte, wurde Paulus verlegt ins Prätorium. Das war der Ort, wo die kaiserliche Leibwache stationiert war, direkt neben dem Palast des Kaisers. Und dadurch hatte sich seine Situation verschlechtert. Er war dann gewissermaßen richtig gefangen. Und die Haftbedingungen waren verschärft. Und wenn man damals ein römisches Gefängnis hätte kennengelernt, dann hätte man gesehen, dass es sehr unmenschlich war, dass es manchmal sehr dreckig war. Und je nachdem, wie du behandelt wurdest, in welchen Wache du dort hattest, ne, oder wer da zuständig war, ging es einem manchmal ganz schön schlecht. Da kämpfte man ums Überleben. Wir haben ja, wenn man die Haftbedingungen in manchen Ländern vergleicht, heute ist das ja auch so, ne, Deutschland ist eigentlich sehr human, aber es gibt viele Länder, ne, da ist wirklich das Gefängnis das letzte Loch. Und Paulus schrieb über die Situation, in der er sich befand. Er schrieb dann an seine Freunde hier in Philippi, wie es um ihn stand. Und das war ja die erste Gemeinde, die er gegründet hat in Europa und zu der er auch einen sehr guten Kontakt hatte. Aus diesem Brief mit seinen nur 4 Kapiteln strahlt auch die Freude heraus. Der Brief ist auch oder wird auch der Brief der Freude genannt. Wie Paulus sagt mal, Christus ist mein Leben, Sterben ist mein, oder die Freude am Herrn ist meine Stärke. Also die Freude drückt sich aus diesem Brief auch heraus. Und man fragt sich ja manchmal, wie kann man sich dann noch freuen, wenn es einem so geht, wie es ihm ging. Bei Paulus war es so. Und Paulus hatte ein gutes freundschaftliches Verhältnis, möchte man sagen, brüderliches, geschwisterliches Verhältnis zu dieser Gemeinde. Und bei manchen Gemeinden war es nicht so gewesen, aber hier von dieser Gemeinde, sie unterstützte ihn sogar. Ja, und jetzt ist man in so einer Situation und Paulus bedauerte sich nicht. Es gibt ja Menschen, die bedauern sich denn, wenn sie irgendwas hineingekommen sind. Und manchmal ist es ja auch sehr schwer, dass man das tragen, ertragen muss. Und manchmal wird einem Böses getan von anderen. Man kann sich nicht wehren. Aber Paulus bedauerte sich nicht. Er sagt jetzt nicht, wäre ich doch damals nicht nach Jerusalem gegangen und hätte doch gehört und was weiß ich. Da habe ich mir das alles eingebrockt, dann wäre ich jetzt nicht hier. Dann wäre ich nicht gefangen, da wäre ich frei. Dann hätte ich die Möglichkeit, meine Missionsreise zu machen, die verschiedenen Missionsreisen. Ich könnte das Evangelium verkündigen. Hätte ich das doch nicht getan, dann wäre ich frei. Und nun sitze ich hier und kann nichts tun. Und es ist schlimm für einen Menschen. Man kann sich ja an andere Situationen vergleichen, wenn einem die Hände gebunden sind, wenn man nichts mehr tun kann. Wenn man nichts mehr tun kann, wenn es jetzt auf den Prozess zugeht, hier bei Paulus, und er wusste ja nicht, wie es ausgeht. Paulus bedauerte sich nicht, aber er sprach von den Fesseln. Er sprach von den Fesseln, die er für Christus trage. Und das war allen in seiner Umgebung bekannt. Paulus ist hier nicht, weil er geklaut hat oder weil er ein Revolutionär war oder was weiß ich. Paulus saß im Gefängnis, weil er an Jesus Christus glaubte. Also das von seinem Glauben hat er immer wieder berichtet. Aber ich sage das nochmal, dieser Gefangene Paulus sah selbst in seiner misslichen Lage eine Chance für das Evangelium weiter zu sagen. Die Zeit seiner Gefangenschaft diente zur Förderung, so nennt er das hier, zur Förderung des Evangeliums. Die Zeit seiner Gefangenschaft. Und wenn Paulus davon spricht, dass im ganzen Prätorium und bei allen anderen bekannt geworden ist, dass er um Christi willen inhaftiert ist, dann waren das schon ganz unterschiedliche Menschen. Dann waren das einmal die Soldaten, dann waren das aber auch diese Staatsbeamten und dann waren es Menschen von draußen. Also das, man muss sich mal vorstellen, es hat sich auch rumgesprochen. Dieser Paulus war ja schon eine Persönlichkeit und es hat sich rumgesprochen bei allen. Und dadurch zog das Evangelium auch Kreise. Und man muss sich ja mal vorstellen, dass Gott ja auch immer einen Langzeitplan hat. Gott benutzt ja auch manchmal Dinge, wo wir sagen, ja, wie kann man auf diese Weise überhaupt, kann das Evangelium weitergesagt werden oder wie kann Gott reden dadurch? Es gibt einmal eine Begebenheit in der Bibel, da sagt Jesus, wenn diese schweigen, werden die Steine schreien. Also Gott hat viele Möglichkeiten, zu Menschen zu reden. Und diese Staatsbeamten hier, und diese, die waren ja auch von den Ständen, unter den Ständen, das heißt gestandene Leute. Und später wurde das Christentum, was anfangs verboten war, ne, das ist ja eine längere Zeit später, wurde das ja dann offiziell auch anerkannt. Ne? Also diese Situation war ja für Paulus jetzt noch nicht so sichtbar, ne? Sondern Gott hat ja immer einen längeren Plan. Und Paulus konnte sagen, obwohl er gefangen war, dass die Umstände, in der er sich befand, zur Förderung des Evangeliums dienen. Und ich denke, es geht heute in dieser Predigt um die Umstände, mit denen wir zu tun haben, dass sie zur Förderung des Evangeliums dienen. Ich weiß nicht, wie ihr euch verhaltet, wie wir uns verhalten, wenn wir in irgendwelchen Umständen sind. Ich meine, wenn eine Frau in Umständen ist, dann weiß sie, dass es irgendwann ein bisschen langsamer alles wird und beschwerlicher wird. Und man sieht es ja auch, dass, aber aus diesem Umstand, sage ich mal, kommt irgendwann mal neues Leben hervor. Also da passiert etwas, ne? Und ich glaube, wir sind alle mal in irgendwelchen Umständen. Mir ging das so zwischen den Jahren so, da bin ich mit meinem Auto unterwegs und es hat so furchtbar geschneit und plötzlich machte das Auto so komische Geräusche. Ich denke, was ist jetzt los? Konnte da nicht stehen, bin noch ein bisschen gefahren. Auf jeden Fall hielt ich dann an. Da habe ich festgestellt, dass der linke vordere Reifen platt war. Richtig platt. Und dann stand ich da und das schneite und ich hatte keine Lust überhaupt da rauszugehen, was zu machen. Naja, wozu ist man im ADAC? Habe ich einen ADAC angerufen Und dann sagte mir die Tante da, und ja, es dauert aber so 90 Minuten. Ne? Dachte ich, 90 Minuten in meinem Auto sitzen jetzt hier. Da habe ich meine Frau zwischendurch angerufen und habe gesagt, wir haben doch so eine elektrische Pumpe, kannst du mir die nicht mal bringen? Naja, die war auch noch nicht so weit. Auf jeden Fall kam nachher der ADAC und hat mein Auto dann da raufgefahren. Da ging der Reifen wahrscheinlich richtig kaputt. Ne? Und dann habe ich mir auch unterwegs gedacht, so kurz vorm neuen Jahr, warum überhaupt sowas? Ne? Was soll die ganze Geschichte wieder kosten und so weiter? Und dann kam mir in den Sinn, als ich dann neben ihm dort in dem LKW-Abschleppwagen da saß, ne? Irgendeinen Sinn muss die ganze Geschichte ja auch haben. Ne? Und dann kam mir in den Sinn, ich habe ja noch in meinem Auto, hinten habe ich noch ein paar Buchkalender liegen. Und da dachte ich, den gibst du einen, dann hat das Ganze wenigstens einen Sinn. So habe ich dann wirklich gedacht. Ne? Und nachher gab er mir dann diesen Bogen, den er ausgefüllt hat. Ne? Und ich musste ihn unterschreiben und ich gab ihm den Kalender. Und er hat sich dann bedankt. Und ich denke, das sind so einfache Sachen im Leben. Wenn Umstände kommen, die uns nicht passen, vielleicht fangen wir dann an zu grübeln und unsere Schritte zu hinterfragen. Warum bist du bei dem Wetter überhaupt rausgefahren? Wärst du besser zu Hause geblieben? Oder warum bist du in diesen Nagel hineingefahren? Ja, weil man natürlich den Nagel nicht gesehen hat. Aber Gott lässt uns bei uns eben die Umstände zu. Das muss man auch sehen. Gott lässt in unserem Leben Dinge zu, die uns auch überhaupt nicht passen. Das erfährt man immer wieder. Sie dienen uns und sie können dazu beitragen, dass durch uns andere Menschen etwas über Jesus Christus erfahren. Also sie können dazu beitragen. Ich habe so vieles, was mir nicht passt manchmal im Leben. Und manchmal ist es vielleicht eine Krankheit. Und wir denken, da kommt diese blöde Krankheit. Und wir denken, wenn wir doch gesund wären, dann könnten wir Gott doch viel besser dienen. Dann könnten wir viel besser etwas von Jesus weitersagen. Und warum ist das jetzt so? Aber sollten wir vielleicht nicht aus diesem Umstand, diesen Umstand, egal wie er aussieht, als eine Gelegenheit Gottes sehen, dass wir Jesus vor den Menschen bekennen, die wir vielleicht gerade, möchte ich mal sagen, durch diesen Umstand treffen. Also ich habe festgestellt, Gott hat mir in meinen Schwierigkeiten des Lebens oft Menschen dahingestellt, habe ich manchmal gar nicht gesehen, dass die da stehen, dass das eine Bedeutung hat, meine ich. Dahingestellt, wo ich ein Zeugnis oder wo ich Jesus vor diesen Menschen bekennen konnte. Ich weiß nicht immer, warum das kommt und nicht alle Umstände im Leben wird man erklären können. Ne? Das ist einfach so. Aber es gibt manche Sachen, wo ich sage, da hat Gott es irgendwie ganz besonders gemacht. Vor einiger Zeit musste ich zum Hausarzt. Und dieser Arztbesuch führte dazu, dass ich zu einem Ehepaar Kontakt bekam, die auf der Suche nach einem Hauskreis waren. Und die auch körperlich, gesundheitlich nicht so gut dran sind, ne, schon verrentet sind. Und wir tauschen die Adressen aus und seitdem kommen sie zu uns im Hauskreis. Und da hat dieser Umstand, dass ich da zum Hausarzt musste, ich habe mich dann vorher auch geärgert, weil jetzt hast du überhaupt keine Zeit, jetzt sollst du da hin. Wie lange musst du da warten? Und da hat dieser Umstand wirklich dazu geführt, dass dieses Ehepaar zu unserem Hauskreis kommt. Also äußere Umstände können förderlich sein für das Reich Gottes, können förderlich sein für das Evangelium. Und Gott gibt uns, möchte ich mal sagen, diese förderlichen Gelegenheiten, die gibt er uns. Wir müssen sie sehen. Wir sollen sie sehen und nutzen. Wir sollen in diesen Umständen unseres Lebens vielleicht Jesus viel mehr vertrauen und fragen, Herr, was willst du, dass ich jetzt tue? Das ist nicht in allen Situationen so, dass man jetzt agieren muss oder was weiß ich. Aber Gott kann uns das ja auch schenken und zeigen. In Philipper 1, Vers 14 steht hier, und die meisten Brüder in dem Herrn haben durch meine Gefangenschaft Zuversicht gewonnen und sind umso kühner geworden, das Wort zu reden ohne Scheu. Paulus freute sich nicht über den Umstand, dass er im Gefängnis war. Das hat ihm sicherlich auch zu schaffen gemacht. Also wir müssen jetzt nicht denken, wenn wir das so lesen, dass der Paulus da jeden Tag happy war, ne? Halleluja, endlich im Gefängnis, ne? Sondern das hat ihm auch zu schaffen gemacht. Manchmal wird das auch so deutlich, wie es ihm eine Last ist. Aber er hat gesehen hier drin, dass das einen Nutzen hat. Der Paulus, der mal gesagt hat, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, das ist natürlich eine Herausforderung. Ne? Dient es mir auch zum Besten. Aber Gott lässt in unserem Leben nichts zu, wo er nicht die Hand auch drüber hält. Und jetzt, wo er nicht mehr, der Paulus hier nicht mehr in der Freiheit von Jesus verkündigen konnte, machten es andere. Das ist natürlich auch ein tolles Zeugnis, wenn du mal nicht mehr kannst. Ne? Ich hatte mal vor Jahren, war ich 4 Monate außer Gefecht gesetzt, das ist auch eine längere Geschichte. Und da habe ich gedacht, jetzt bricht unsere Arbeit zusammen, unser Missionswerk zusammen. Wer macht die Arbeit, ne? wer macht das und so. Ne? Da macht man sich ja auch Gedanken und Sorgen. Und siehe da, auf einmal kamen aus irgendwelchen Löchern Leute raus. Die haben uns da unterstützt. Ne? Die haben auf einmal sich dafür eingesetzt. Und ich denke, das ist doch auch wichtig zu sehen. Andere wurden auf einmal kühner, das Wort zu reden ohne Scheu. Paulus im Gefängnis und die Christen werden mutiger, sich für das Evangelium einzusetzen. Und selbst äußere Umstände und selbst die Gefangenschaft, die Gefangennahme des Paulus, des Apostels, muss man sagen, konnten das Evangelium nicht aufhalten. Ich finde das so stark, dieses, auch wenn das so in der Bibel steht, dass Gottes Wort ist nicht aufzuhalten. Das hat die Geschichte hat das bewiesen, wie man versuchte, das Wort immer wieder aufzuhalten, Christen mundtot zu machen. Und viele sind auch daran gestorben, Märtyrer geworden. Aber wie das Wort nicht aufhaltbar war. Und ich denke, um das Evangelium zu verkündigen, müssen wir nicht unbedingt ins Gefängnis, obwohl es eben auch sein kann, dass Christen im Gefängnis landen. Und wenn wir jetzt in der Irak und überall dort in dieser Welt sehen, wie die Christen vertrieben werden, die IS und so, die Christen töten, umbringen. Und in vielen Ländern, wo sie verfolgt werden, gerade wächst dort die Gemeinde. Oder wo es nicht so erlaubt ist wie bei uns, in China zum Beispiel, wächst die Gemeinde. Der Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktionsvorsitzende Volker Kauder, der mahnte auf dem diesjährigen Kongress christlicher Führungskräfte in Hamburg, dass wir das Leid der verfolgten Christen nicht vergessen. Sie werden heute mit einer Brutalität verfolgt, wie es die Welt noch nie zuvor gesehen habe. Und wir können ja auch dankbar sein, dass wir so Menschen in der Politik haben, die da einen Blick für haben, die das nicht alles so wegwischen. Ne? Als wäre das eine heile Welt, die sich dafür einsetzen, auch für die verfolgten Christen. Und ich denke, wir haben in unserer westlichen Welt haben wir noch alle Freiheiten. Da sagt uns keiner, das darfst du nicht, ne? Und so weiter. Man schimpft mal über uns oder lächelt über uns, aber so. Wir haben noch alle Freiheiten. Und nutzen wir diese Freiheiten. Nutzen wir diese Freiheiten für die Verkündigung des Evangeliums. Denn wir wissen nicht, wie lange wir diese Freiheiten überhaupt noch haben. Europa verändert sich. Und vielleicht sogar in einem Tempo, wie wir mal gucken, wie das überhaupt so sein kann. Aber Paulus spricht hier noch die Motive an, warum das Evangelium überhaupt gepredigt wird. Aus welchen Motiven? Und so komisch das klingt, aber es gab Brüder, Christen, die predigten Christus hier aus Neid, heißt es hier, aus Streitsucht, aus Eigennutz, ne, dann fragt man sich manchmal, kann man überhaupt so das Evangelium predigen, ne, aus Neid, aus Streitsucht, aus Eigennutz, kann man das überhaupt? Und dann steht hier auch, dass sie es mit Paulus nicht ehrlich meinten. Sie meinten es nicht ehrlich und wollten Paulus schaden. Sie stellten sich in den Vordergrund und suchten ihr Ansehen, ihre eigene Ehre. Also wir sehen, was alles möglich ist. Ich habe das mal so in ein paar verschiedenen Bibelübersetzungen gelesen, was dann Vers 17 steht. Denn sie möchten mir Trübsal bereiten in meiner Gefangenschaft, sagt Luther. Die Einheitsübersetzung sagt, sie möchten die Last meiner Ketten noch schwerer machen, die Last meiner Ketten. Die Neue Evangelistische sagt, sie wollen mir die Fesseln noch schmerzhafter machen. Die Neue Genfer sagt, sie hoffen mir in meiner Gefangenschaft noch zusätzliche Schwierigkeiten zu bereiten. Und jetzt bist du da als Apostel, als Diener Jesu Christi. Und ich denke, das tut weh. Es reicht einem ja schon, dass man weltlich Schwierigkeiten bekommen hat durch die Verfolgung, durch das Einsperren, dass man jetzt einen Prozess bald kriegt. Aber dann von Christen noch sowas zu erfahren, ja, so ein uneigennütziger, also Paulus, der hat uneigennützig das Evangelium Christus verkündigt und dann diese Erfahrung zu machen. Das ist nicht einfach. Es ist wirklich nicht einfach. Und ich denke, es wird immer wieder Widerstände geben, die gegen das Evangelium und gegen die Bibel sind. Aber das Schmerzhafte ist, dass wenn diese Widerstände so aus den eigenen Reihen kommen, das ist das Schmerzhafte. Und Paulus sieht aber seinen Auftrag und das Ganze in irgendeinem Zusammenhang. Er sagt, es gibt einige, die predigen das Evangelium auch aus guter Absicht. Die sieht er. Aus guter Absicht, sagt Paulus, aus Liebe. In 2. Korinther 5 steht, Vers 14, denn die Liebe Christi drängt uns, zumal wir überzeugt sind, dass wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Also durch die Liebe, sie drängt uns, sagt Paulus. Und ich denke, vielleicht sieht das manchmal bei uns anders aus, dass uns nicht die Liebe drängt, sondern Menschen drängen uns. Also ich habe Situationen, da drängen mich Menschen, da muss ich meine Motive wieder neu überprüfen und sage ich, Herr, tue ich es einfach, um Menschen zu gefallen oder um Gott zu gefallen? Oder wir konnten einfach nicht Nein sagen. Ne? Manchmal macht man ja was, weil man nicht Nein sagen kann. Oder unser Motiv sind wir selbst, oder eben andere Menschen. Also das Motiv ist schon wichtig für die, wenn ich das Evangelium verkündige. Und hier hatten manche das Motiv, sie tun es eigennützig, sie tun es, um anderen zu schaden. Das ist schon, finde ich, hier krass, was hier so in dem Text steht. Aber ich denke, man muss das so sehen, für die Motive anderer sind wir nicht verantwortlich. Aber wir sind für unsere eigenen Motive verantwortlich. Ich bin für meine eigenen Motive verantwortlich. Warum mache ich das? Paulus sagt in Vers 18, was tut's aber, wenn nur Christus verkündigt wird auf jede Weise, es geschehe zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich darüber. Was tut's aber? Hat Paulus hiermit gesagt, ja gut, ist egal, welche Motive wir haben, egal, was wir verkündigen, ich glaube nicht. Aber Paulus hat das Ziel gesehen. Er hat nicht das Schlechte jetzt als gut geheißen. Er hat nicht gesagt, egal aus welchem Motiv, aus welchem Vorwand oder was weiß ich das mache, alles richtig. Das hat er nicht damit gesagt. Aber er sieht in dieser Situation, wo er selbst nicht mehr frei ist, sieht er, dass das Evangelium verkündigt werden muss. Das muss verkündigt werden. Und darüber kann man sich freuen, wenn Menschen zu Jesus finden. Auf jede Weise, auf alle mögliche Art und Weise. Und wenn es die seltsamste Art und Weise ist. Also, wenn jemand ein falsches Motiv hat und verkündigt Evangelium, das Jesus verkündigt, dann wird nicht das Motiv als gut gesehen, sondern Das Entscheidende ist, dass das Evangelium da verkündigt wird. Der Mensch, der aus einem falschen Motiv, aus Eigennutz, aus Selbstsucht, was weiß ich, das macht, selbst wenn einer hier vorne stehen würde und würde aus dem Grund predigen, dann muss er sich vor Gott dafür verantworten. Aber es wird nicht als gut geheißen. Und dem Paulus war es wichtig, dass das Evangelium gepredigt wird. Das will er eigentlich mit diesem Wort hier sagen. Die große Stärke des Paulus war, dass er sich selbst nicht so wichtig nahm. Er musste viel einstecken, aber konnte zurückstecken, sich selbst zurücknehmen. Das ist in der Situation deutlich geworden. Und Paulus weigerte sich, sich von den falschen Motiven auch niederdrücken zu lassen, von den anderen niederdrücken zu lassen. Und wenn man eine Situation hat, die so schwierig war, kann man leicht niedergedrückt werden, kann man vielleicht sogar depressiv werden. Aber das würde nur dem Evangelium schaden. Paulus konnte sagen, das lesen wir in Römer 10, Vers 1, meines Herzens Wunsch ist, und ich flehe auch zu Gott für sie, dass sie gerettet werden. Und das war zum Beispiel, da ging es ja um die Juden, dass auch seine Mitjuden, ne? Also die Menschen aus dem jüdischen Volk, dass sie doch endlich erkennen und sich retten lassen würden. Das hat ihn unwahrscheinlich geschmerzt, den Paulus. Paulus hat auch mal gesagt, er würde verdammt werden am liebsten für, wenn sie doch gerettet würden. Ne? Nicht, dass Paulus wollte, dass er selbst verloren geht, das ist ja nicht damit gesagt, aber da steckt einfach die Motivation drin, dass er sein ganzes Leben für die Rettung von Menschen einfach geben wollte, durch alle Schwierigkeiten hindurch. Paulus eifert für die Sache Gottes in einer Welt, die Gott vergisst. Und er wünscht sich, dass Menschen gerettet werden. Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Als ich diesen Satz gelesen habe, habe ich mir die Frage gestellt, kann ich das so sagen? Können wir das so sagen? Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Und dann sieht man, der Paulus schaut wieder auf das Ziel. Das Ziel ist nicht dieses irdische Leben, das alles gut verläuft, sondern das Ziel ist die Ewigkeit. Da gehen wir hin. Ich habe neulich meiner Frau gesagt, in 10 Jahren sind wir schon so und so alt. Ne? Und wie schnell vergeht die Zeit, wenn man das überhaupt noch überlebt, irdisch gesehen. Aber wir haben ein Ziel. Wir sind in der Ewigkeit beim Herrn. Und deshalb macht es Sinn, sein irdisches Leben für Christus einzusetzen. Das macht Sinn. Das macht richtig Sinn, weil wir eine ewige Heimat haben beim Herrn in der Ewigkeit. Ja, und zum Schluss kam mir noch so der Gedanke, arrangiere ich mich für Jesus, weil Jesus sich mit aller seiner Kraft für mich eingesetzt hat? Tue ich es aus Dankbarkeit? Tue ich es aus Liebe zu Gott? Gab es einige, sie haben aus Neid und was weiß ich. Aber Dankbarkeit ist das Heilmittel gegen Neid. Dankbarkeit ist das Heilmittel gegen Neid. Der Neid zerstört die eigene Seele und die Beziehung zu anderen Menschen. Der Neid. Dankbarkeit hat heilende Wirkung, die Dankbarkeit. Und deshalb, Paulus lebte aus dieser Dankbarkeit heraus für seinen Herrn. Und er hatte dieses Ziel, diese Vision, in der Ewigkeit wird er beim Herrn sein. Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Und deshalb meine Frage am Schluss, nutzen wir die Gelegenheiten und Umstände unseres Lebens, um Jesus vor den Menschen zu bekennen? Tun wir das nicht aus Eigennutz, sondern tun wir es aus Liebe zu Gott, aus Dankbarkeit. Amen.